und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hi. Wir sind wieder hier, um über die Nachrichten der Anime-Welt zu reden, was ihr alles Tolles verpasst habt, was neu angekündigt wurde. Und es ist wieder soweit, eine Monatsvorschau ist am Ende. Der November, schnell war er vorbei.
Die letzte des Jahres.
Genau, die letzte.
Ja.
Ja. Es ist schon wieder soweit. Puh. Dann gucken wir erst mal einmal nach Deutschland. Wir haben One Piece gerade wieder auch auf allen Streamingdiensten sich drum kloppen. Und Netflix ist ja gerade dabei, wöchentlich immer so ein Bunch an, so ein Batch an One Piece Folgen rauszubringen. Das aber aktuell auch nur die ersten 60 Folgen umfasst, in ihrer HD-Remaster-Fassung, was auch immer die da machen. ADN hat ja dann Netflix um ein paar Tage geschlagen, indem sie früher diese 61 Folgen am Stück gebracht haben und haben jetzt auch schon angekündigt, dass am 18. Dezember es weitergehen wird. Da kommen nämlich Episoden 62 bis 143 mit der alten deutschen Synchro auf ADN.
Das ist sehr lustig. Ich frage mich, ob Netflix darauf reagieren wird oder ob sie sich denken, ach, wir machen das nach unserem Plan und die da drüben in Frankreich, die brauchen uns gar nicht zu kümmern.
Ja, werden wir sehen. Also, Netflix macht ja ihr eigenes HD Remaster Gedöns, das unabhängig ist von diesem HD Remaster, was ja bereits existiert, was ADN da nutzt. Weiß ich nicht, wie aufwendig das ist. Ich habe mir das jetzt halt noch nicht angeguckt. Vor allem machen sie auch eine neue Synchro und so. Das wäre, also die dann da aufzuholen, wäre eine ziemliche Arbeit.
Hm. Aber Wahnsinn, ne? Wie die One Piece Fans umgarnt werden von allen.
Hast du auf jeden Fall, ja. So, und dann kommen wir auch schon direkt zu den neuen Anime-Ankündigungen. Und da haben wir wieder einiges parat die Woche. Da haben sie wieder um sich geworfen, die Japaner, mit neuen Anime.
Hm.
Wir haben einmal A Reincarnated Elf Who Mastered Magic and Embarked on a Journey Becomes a Living Legend with Excess Lifespan.
Miau.
Ja, ist eine Light Novel, wie man vom Titel her sich denken kann, die jetzt eine Anime-Adaption bekommen soll. Und ja, geht um einen Protagonisten natürlich, der geisekai't wird, jetzt als Elf lebt in seiner Fantasy-Welt und halt ewig lang leben kann dadurch und auf seiner Reise eine junge Dame trifft, die er irgendwie vom Monster rettet und danach halt später mitnimmt.
Jo.
Und dann Abenteuer.
Also ich erwarte nicht unbedingt viel. Normalerweise kann man im Fantasy irgendwas anstellen mit diesem mit dieser Abgrenzung von Elfen und Menschen mit der langen Lebenszeit, ne, wie mit Frieren. Aber
ja.
Ich glaube nicht, dass du das hier machst.
Habe ich auch meine Zweifel. Naja, machen wir weiter mit was Interessanterem, mit Drops of God, was jetzt nach all der Zeit seine erste Anime-Adaption bekommt. 2026 soll die dann rauskommen. Ist bereits mit einem Teaser, bereits ein Teaser veröffentlicht worden. Und wird gemacht bei Studio Satellite unter der Regie von Kenji Itozo, der zuletzt bei Satellite den neuesten Aquarion-Anime-Regie geführt hat, Myth of Emotions. Der leider nicht so gut war, aber der war jetzt, also er war interessant, sagen wir es so. Und ja, Drops of God ist ein Drama-Thriller-Ding. Was jetzt auch schon eine Weile lang unterwegs ist, 2004 angefangen. Die erste Manga-Staffel, nenne ich es jetzt mal, hat 44 Bände. Und ist die Geschichte von einem älteren Mann, also jemand, der im hohen Alter stirbt, der ein großes Weinimperium besitzt. Und in sein Vermächtnis schreibt, dass er ja eine Art Spiel veranlässt, um herauszufinden, wer sein Nachfolger werden soll, wer sein Imperium vererben soll. Und dieses Spiel ist eben, es werden den
Menschen 10 Weinsorten vorgesetzt und die sollen erraten, welche das sind anhand des Geschmackes. Ich habe keine Ahnung, wie man daraus 44 Bände macht. aber ja, es ist groß erfolgreich, hat auch schon eine Live-Action-Adaption, die eine französisch-japanische Co-Produktion ist, die es auf Apple TV Plus gibt. Und bin schon interessiert, ist halt ne, so ein Thriller-Drama, was dann auch eher an Erwachsene gerichtet ist. Das Design, auch der Zeichenstil vom Manga erinnert mich sehr auch an den hier von dem Zeichner von Bakuman und Death Note. Ist er nicht, aber ich finde, sieht schon ähnlich.
Ein bisschen, ja, ja.
Ist jetzt natürlich die Frage, wie adaptiert man das als Anime? Ist das jetzt ein Kur? Man hat so ein bisschen den Anfang der Story? Weil die 44 Bände wird man sicherlich nicht adaptieren.
Nee, aber bei dem Film, den sie dazu gemacht haben, werden sie es wahrscheinlich auch nicht gemacht haben, oder?
Es sind bisher 2 Staffeln, die Apple TV Plus Serie. Ich weiß nicht, ob die da noch weiter fortgesetzt wird.
Oh, ich dachte, es wäre ein Fernsehfilm. Okay. Also, ein Sommelier-Anime. Ich meine, im Anime geht alles, ne? Und dass wir so viele Gourmet-Sachen haben, das wird sich wahrscheinlich da irgendwo einordnen. Plus halt Mystery und Krimi, ne? Aber ich weiß nicht, irgendwie beim Trailer, besonders eure Werbesprüche, die fangen mich nicht. Uncork the moment. Also, ich weiß nicht, ob ihr damit den Wein anderen Leuten nahebringen könnt.
Ja, mal sehen. Ich bin auf jeden Fall interessiert. Dann haben wir Sex.
Ja.
Wie der Mann im Tunnel laut schreien würde.
Sex Teil 2. Die Nachfolger.
Gibt es ein Eroge, das heißt einfach Sex 2.
Ja, ja, eine sehr lustige Sache.
Auf jeden Fall, Marika's Love Meter Male Function ist die nächste Anime-Fester-Produktion, die in 2026 kommen soll. Ist halt auch wieder ein Eroge-Manga, ein Erotik-Manga, der halt jetzt eine Anime-Adaption bekommt. Und es geht um einen Protagonisten, der hat natürlich einen Crush auf seine Kindheitsfreundin und der wünscht sich, als er Shootingstar sieht, wünscht er sich so, ich wünschte, ich könnte wie bei einem, bei einer Dating-Sim so einen Mieter neben den Mädchen sehen, wie sehr die mich eigentlich mögen, damit ich das besser einschätzen kann. Und der Wunsch wird ihm erfüllt. Und er sieht, dass bei seiner Kindheitsfreundin der Mieter aber komplett durch den Keller ist. Man sieht im Trailer natürlich hier einige andere Mädels deren Mieter immer weiter hochgeht. Also ja, irgendwie also, macht er sein Leben zu Tokimeki Memorial.
Ja, das hört sich tatsächlich nicht so 0815 langweilig an wie die vielen anderen Serien davon. Und auch der Trailer ist irgendwie komisch. Das ist so ein Webcomic in Motion.
Genau.
War das vorher irgendein Webcomic?
Ja, die meisten von diesen Dingern sind ursprünglich Webcomics in Full Color gezeichnet.
Okay.
Dann haben wir Neues zu Saikyo O Sukan, The Ultimate Tournament. Ist eine Serie, über die haben wir auch schon mal in der Vergangenheit gesprochen, wird bei OLM Digital gemacht und da werden halt Fantasiewesen und echte Wesen und ausgestorbene Wesen gegeneinander gestellt in CGI, ich weiß nicht ganz, wie ich diesen Stil, also so, sieht aus wie Spielzeuge halt, es sieht aus, als würden ein Kind 2 Spielzeuge aufeinander knallen und ich meine, das ist die ultimative Fantasie, die diese Serie ja hier bedient.
Ja, das ist auf jeden Fall Absicht.
Und da soll es jetzt einen Film zu geben, ein Special Edition Film, der in den japanischen Kinos am 23. Januar läuft. Wird dann auf ungefähr 50 Minuten gehen. Ist also ein kürzerer Film und man sieht im Trailer bereits ein paar der Fantasiewesen und Fischwesen vor allem, weil das soll hier ein Fokus dieses neuen Teils sein, dass es um einen Unterwasserkampf geht.
Okay, also dafür springen sie eine ganze Menge rum im Trailer. Ne? Wenn stimmt, ich sehe, wie der Krokodil hier so einen Lucha Libre-Griff an so einem Dinosaurier benutzt, um ihn durch die Luft zu wirbeln.
Das ist so dumm, das ist geil. Das ist wirklich witzig. Ja, ist eigentlich etwas, was ich mir wirklich sehr gut auch in unserem Fernsehen vorstellen könnte. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile irgendwie internationale Versionen dazu gibt, ob das irgendwie ein geenglischt, gedeutscht oder was weiß ich was mittlerweile wurde. Ich gucke gerade nochmal nach, ob ich das auf die Schnelle finde. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, gerade weil diese ganzen Sachen halt, die an Kinder gerichtet sind, die Anime ja mittlerweile nur noch selten lizenziert werden, leider.
Ich meine, Dinosaurier würden immer gehen. Ich habe letztens von einem Computerspiel was gesehen. Dinosaurier Dark Souls heißt Dino Blade. Du bist ein Dinosaurier mit einem Riesenschwert im Maul.
Ja, ja.
Und kämpfst gegen andere Dinosaurier, die ein Riesenschwert im Maul haben.
Nee, Saikyo O, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, ist auch nur bisher in Japan geblieben. Verstehe ich nicht. Also kann ich mir sehr gut auf sowas wie Super RTL vorstellen, frühs.
Ja, ja.
Dann haben wir Now That We Draw. Ein Manga, der eine Anime-Adaption bekommen soll. Wir haben auch schon einen Trailer direkt mitgeliefert bekommen. Die Anime-Adaption wird gemacht bei Roll 2. Die haben bisher eine eigene, also es ist noch ein relativ neues Studio, 2017 gegründet. Die haben bisher einen Anime gestemmt. Das war Love is Indivisible bei Twins. Und Regie für Chunsuke Ishikawa hat zuletzt Blue Lock the Movie Episode Nagi Regie geführt. Ich glaube, es war auch bisher die einzige Regierolle. Und ist ein, ja, eine Rom-Com über einen Jungen auf der einen Seite, der denkt, er hat den perfekte Rom-Com-Manga gezeichnet. Und wird dann aber sehr schnell von seinem Publisher abgelehnt. Und auf der anderen Seite hat er ebenfalls in einer Klasse eine weitere angehende Mangaka, die so eine Gal ist. Und die beiden wollen einander aushelfen.
Ja, Liebe und Manga. Es sieht eigentlich ganz, ganz nett aus.
Ja, also ich finde, es sieht schön gezeichnet aus. Ich mag die Charakterdesigns auch tatsächlich ganz gerne. Die Protagonistin bringt wieder sehr viel Energie mit. Ja, nett aus auf jeden Fall auf den ersten Blick. Da bin ich auch mal, also bin ich auch interessiert. Gerade sowas, so eine Geschichte über das Manga machen, auch immer ganz schön.
Ja.
Das kriegen wir dann sicherlich irgendwann nächstes Jahr zu Gesicht, weil ich glaube, ein Datum war hier noch nicht ein genaues. Nee. Dann haben wir My Happy Marriage. Kommt nochmal zurück, nicht mit einer dritten Staffel, sondern mit drei neuen Folgen, die auch nächstes Jahr rauskommen sollen und auch auf Netflix streamen sollen, so wie Staffel 1 zu 2. Und ja, wird wieder bei Kinema Citrus natürlich gemacht, unter der Regie von Takehiro Kubota, der auch die erste Staffel Regie geführt hat und dann Co-Director war bei der zweiten Staffel. Und ich schätze mal, ist einfach eine normale Fortsetzung irgendwie. Ich habe jetzt die zweite Staffel auch nicht mehr geguckt dann. Ich habe die erste damals geguckt und fand, die fängt halt gut an und hört dann ziemlich langweilig auf. Von der zweiten Staffel habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Besseres gehört.
Naja, irgendwie hat es gereicht für eine ganze Menge Episoden, ne? Es wird eine kleine Marke, so langsam aber sicher.
Ja. Schöne Sache auf jeden Fall für die Fans. Gibt's dann halt, wie gesagt, irgendwann nächstes Jahr und dann auch direkt auf Netflix.
Mal sehen, was sie da noch machen.
Und dann haben wir Chikawa. Der Film The Secret of Mermaid Island ist angekündigt worden. Chikawa ist ein Phänomen wirklich in Japan, was explodiert ist über die letzten Jahre.
Jo.
Hat 2020 fing der Manga, glaube ich, an, ursprünglich auf Twitter. Und ist wirklich zu einem Massenphänomen geworden. Einem der größten Maskottchenfiguren aktuell in Japan. Kann das Haus in Japan quasi nicht verlassen, ohne mit Chikawa in Kontakt zu kommen.
Aber sag mal, im Vergleich zu anderen, auch bei uns bekannten Maskottchen, ist es außerhalb von Japan genauso heiß? Ich krieg's
weiß
nicht.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, ich weiß, dass es den Manga bei uns gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob der sich irgendwie gut verkauft oder so. Ich hatte da jetzt keine große Ahnung bisher von Chikawa, ehrlich gesagt, als ich da nochmal recherchiert hatte, jetzt für diese neue Ankündigung. Es gab ja auch schon Kurzanime in der Vergangenheit zu Chikawa, die haben auch 2022 dann direkt angefangen, haben sie alles ganz schnell losgelegt. Aber das waren halt so, ne, so kurze, simple Sachen, erstmal so Flash-Animationen fürs Web. Und jetzt kriegen wir den richtigen Film. Der ist auch geschrieben von Nagano, dem ursprünglichen Autor, also derjenige, der den Manga gestartet hat. Und wird gemacht bei Cygames Pictures unter der Regie von Kei Okawa, der halt unter anderem die ersten drei Staffeln von Uma Musume Regie geführt hat oder Hinamatsuri, My Teen Romantic Comedy Snafu.
Okay.
Und ich schätze, wenn es dann auch bei Cygames gemacht wird, dass das tatsächlich eine ziemlich große und aufwendige Produktion diesmal wird.
Das ist natürlich jetzt spannend. Dann können wir wirklich daran messen, wie weit sich Chikawa verbreitet hat in den Filmen, ne? Wenn der auf einmal überall in den Kinos läuft und gut läuft.
Mhm. Also wenn er auch hierzulande im Kino läuft, da gehe ich auf jeden Fall rein. Da bin ich heiß drauf. Interessant auf jeden Fall. Ich wünsche, wir hätten direkt einen Trailer mit der Ankündigung bekommen, um halt wirklich zu sehen, wie der dann in animierter Form aussehen soll. Wir haben halt nur ein Poster bekommen, aber ich gehe mal wirklich davon aus, dass das ein aufwendigeres Ding wird.
Jo.
Und dann haben wir noch Sorry for the Intrusion, I'm Home ist der offizielle englische Titel. Ist interessant, dass sie das dann das Tadaima-Ding umgedreht haben. Ich kann die zweite Hälfte nicht aussprechen von dem, das ist mir ein zu kompliziertes Wort.
Ja, also wir haben's, ist auch eine komische grammatische Form. Das ist irgendwie so eine Passivform, so eine Leidenspassiv-Höflichkeitsform. Normalerweise benutzt es keine Sau so. Oja marsare masu. Nee, sagt keiner. Ist egal. Was ist das? Das ist wichtiger.
Das ist eine Rom-Com, die einen TV-Anime bekommen soll nächstes Jahr. Und da geht es die Protagonistin, die ist eine Office Lady und aber auch ein Otaku und wohnt halt alleine. Die ist in so einem typischen japanischen Apartment-Komplex, wie wir das alle kennen. Und wenn sie Anime schaut, ist sie anscheinend immer sehr laut, weil ihr Nachbar fängt dann an, laut an der Wand zu hämmern und schreit, mach mal leiser da drüben. Und das Ganze wird dann so sehr auf die Spitze getrieben, dass der Nachbar halt die Wand einhaut. Und sich herausstellt, dass das der Mangaka ist von ihrem Lieblingsmanga. Und irgendwie passiert's dann auch noch, dass der Typ auch noch die andere Wand von der Protagonistin einhaut, sodass der Nachbar dann auch in die ganze Angelegenheit mit involviert ist. Und jetzt haben sie sich darauf geeinigt, in einer Wohngemeinschaft zu arbeiten, die ursprünglich mal drei Apartments war, zur Arbeit zu leben.
Also, Kinder, nicht nachmachen. Im wirklichen Leben kommt die Polizei und da habt ihr nicht mehr euer Apartment.
Ich glaube, da werdet ihr rausgeschmissen, ja.
Das ist aber irgendwie eine Sorte von Humor, die würde ich von Rumiko Takahashi in den 80ern erwarten. Das irgendwie hört sich das lustig an.
Das ist schon sehr übertrieben, ja. Wird gemacht mit Hatsunoko Production und interessanterweise kein anderes Studio gelistet, weil Hatsunoko macht eigentlich nichts selbst, meines Wissens nach. Und unter der Regie von Itsuku Imazaki hat Adventures Who Don't Believe in Humanity Will Save the World zum Beispiel Regie geführt, was ja so ein Isekai. Ich glaube, das war kein Isekai, oder? Das war einfach nur Fantasy. Was auf jeden Fall vor so ein, zwei Jahren kam, meine ich. Oder I, My, Me, was eine bisschen seltsame Comedy-Serie ist. Und ja, das kriegen wir dann halt nächstes Jahr irgendwann. Sind Character Designs, die Anime Character Designs sind schon in Postern veröffentlicht worden. Ich finde, die sehen eigentlich ganz nett aus.
bin ich auch mal interessiert.
Jo, kann gehen.
Ja, dann Updates. Wir haben einmal Mobile Suit Gundam Silver Phantom. Wird jetzt auch auf PSVR 2 veröffentlicht. Das kam im Oktober 2024 für die MetaQuest raus. Und ich habe es ja auch gespielt. Und fand den eigentlichen VR-Film eher schlecht. Und die Boni ziemlich cool. Jetzt kommt das Spiel halt auch für die PSVR 2 raus. Beziehungsweise ist zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, sogar schon rausgekommen. Und hat diese PlayStation-Version hat meines Wissens nach diese Boni leider nicht.
Oh.
Weil das halt so Mixed-Reality-Kram ist. Die PlayStation-Brille kann zwar Mixed-Reality irgendwie, also die hat auch eine Kamera vorne, womit man dann durchgucken kann. Ich weiß nicht, wie gut die ist. Bei der MetaQuest ist es ja das große Gimmick halt, dass sie das kann und dass man da Mixed-Reality-Kram mitmachen kann. Ich habe wirklich versucht, ein bisschen zu recherchieren und irgendwie herauszufinden, ob die PSVR 2-Version das halt hat, weil auf der Meta-Seite steht auch, dass diese Modi exklusiv für diese Version seien, von der MetaQuest-Version davon. Und daher scheint es wohl tatsächlich zu sein, dass es für die PlayStation VR 2 halt nur der Film ist, der halt, wie gesagt, ehrlich gesagt, nicht so gut ist. Ja, es kostet aber dafür auch nicht allzu viel. Also es waren, glaube ich, $14, als ich nachgeguckt habe. Ich weiß nicht, wie viel der Europreis ist. Ich weiß jetzt aber nicht auch, ob ich es unbedingt halt dann empfehlen würde, wenn die coolen Boni nicht dabei sind.
Ja.
Muss ja jeder selbst entscheiden, die zwei Gundam-Fans hier zu hören. Und eine VR-Brille besitzen.
Ich muss nur nachgucken, wie sich die ganzen VR-Sachen verkauft haben. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, das am meisten verkaufte hatte irgendwie 20 Millionen. Also es ist nicht so viel. Es ist zwar schon ein Markt, ne? Aber ich würde auch denken, dass in der Zukunft viel mehr von den Dingern sich auf alle möglichen VR-Sets verteilen, damit sie so vielen Leuten wie möglich das anbieten können. Besonders wenn jetzt Steam seine neuen rausbringt.
Ja, vielleicht kommt eine PFC-Version dann auch noch, dass es auf Steam oder so irgendwie kommt. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Wer also da irgendeine andere Brille noch hat und das halt jetzt aktuell noch nicht spielen kann, das wird man sicherlich in Zukunft noch irgendwie können.
Ah, okay.
Ja. Dann, Fist of the North Star, LG of Kenos Army Grunts, gab es jetzt nochmal Updates. Am 5. Januar startet die Spin-Off-Serie zu Fist of the North Star. Und wir haben jetzt auch einen Staff tatsächlich, also wer an der Serie arbeitet. Das wird bei dem Studio Doraku gemacht. Die haben bisher nur einen Kurzanime gemacht, der ein Crossover war aus Soda Edo Utility und Birdie Wing. Also zwei Golf-Anime. Und das war halt dann halt auch nur aber so ein kleines Chibi-Flash-Animationsding eigentlich. Und die beiden Regisseure, die das halt gemacht haben, arbeiten jetzt halt auch hier an dem Anime dazu. Also wie ich das schon von Anfang an vermutet habe, das wird eher so ein kleines Ding. Wahrscheinlich dann halt auch nur so 3-4 Minuten Folgen. Ein richtiger Fist of the North Star Anime kommt ja nächstes Jahr. Ob der allerdings besser aussieht von den Trailern, die wir bisher gesehen haben, weiß ich nicht.
Aber es wäre richtig lustig gewesen, wenn du eine ganze volle Comedy-Serie hättest mit dem Kanonenfutter aus Fist of North Star, weißt du? Mit all diesen Punks mit Irokesen und es wäre einfach, also es wäre zum Schreien gewesen.
Leider nicht. Nur ein kleiner Happen. Dann haben wir Expelled from Paradise, Heart's Resonance, die Fortsetzung mit einem neuen Trailer, 2026, im November 2026, am 13. davon, soll der zweite Teil dann endlich mal kommen. Ist ja jetzt auch schon eine Weile angekündigt, gab auch schon den ein oder anderen Trailer in der Vergangenheit. Ich bin immer noch nicht so verwirrt davon, so warum das überhaupt kommt, aber meinetwegen. Ja, der Trailer sieht auch wieder eigentlich ganz hübsch aus. Also wirklich, ich mag so den Stil davon, den das gewählt hat, ganz gerne. Es sieht jetzt auch so aus, als würden das auch diesmal mehrere Protagonistinnen, als wird das so ein kleines Team, die, was weiß ich, was
bekämpfen?
Ja.
So, weiß ich nicht. Sieht aus wie eine Visualisierung von einem Virus, würde ich das jetzt mal nennen.
Ja,
von wie einem Computervirus.
Oder ein Meer aus Nanomaschinen oder sowas immer.
Ja. Also es scheint auch diesmal, dass es wahrscheinlich ein bisschen mehr auch in dieser digitalen Welt spielt, die ja in Expelled from Paradise im ersten Teil nur am Anfang kurz vorkommt. Ja, ich meine, Gen Urobuchi bin ich immer für zu haben halt. Wie gesagt, der Stil ist diesmal deutlich, deutlich besser als der erste Teil. Und ich bin mal gespannt, was er diesmal zu erzählen hat.
Jo,
also mein Interesse bleibt geweckt mit diesen Trailern.
Muss halt warten.
Dauert nur immer noch ein ganzes Jahr, bis es dann tatsächlich mal kommt.
Ja, so ist es.
Und dann haben wir Dark Machine The Animation. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal darüber geredet haben, ob das tatsächlich dieses Jahr zu der Comic-Con war oder letztes Jahr. Okay, ich sehe hier in dem Artikel, es war anscheinend letztes Jahr. Da ist angekündigt worden, dass es zu Dark Machine ein Anime geben wird, den Goro Taniguchi produziert. Also der Code Geass-Direktor, der Regisseur von Code Geass. Jetzt haben wir den ersten Trailer für Dark Machine The Animation. Soll 2026 rauskommen. Wir wissen, wer daran arbeitet. Studio Production Plus H. Also das Studio, was auch Dead Dead Demons Destruction animiert hat. Und Kazumi Tareda führt hier Regie, hat einzelne Episoden übernommen an den bisherigen Production Plus Age Sachen, also einzelne Episoden bei DDDD und Orbital Children. Das, was halt hier so das Ding ist, Dark Machine ist ein NFT-Spiel. Wir haben 2025. Weiß noch jemand, was NFTs waren? ist doch jetzt alles AI. Und ja, also das ist halt ein 7 vs. 7 Spiel. So Mac Third-Person-Shooter. Die Trailer damals, ich weiß nicht, wie das Spiel aktuell aussieht. Weil als ich Trailer zu dem Spiel gesehen habe, sah es auch wirklich absolut scheiße aus. Ja. Und ich, die Macs sind die NFTs, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, jetzt kommt dazu halt, ich bin erstaunt, dass die Animationsserie dazu halt wirklich tatsächlich kommt. Als sie damals angekündigt wurde mit Goro Taniguchi als Produzent, ich dachte mir so, ja. Ich glaube, wir haben beide drüber gelacht. Und
es sieht auch tatsächlich ganz gut aus. Es sieht aus wie eine Bones-Serie aus den 2000ern.
Ja, ich sehe, was du meinst.
Das kommt. Computergrafikzeugs für die Macs sieht nicht schlecht aus, ist aber irgendwie ziemlich ruckartig animiert. Der Stil ist, also ist kein 0815-Stil, also gar nicht so übel.
Ja, es hat auch so irgendwie so, es fühlt sich so an, als wäre so ein komischer Filter über das ganze CGI drüber.
Ja.
Ist halt wirklich nicht uninteressant. Ich mag auch so das Charakterdesign von den Menschen eigentlich ganz gern. Hier ist halt Dark Machine ein Spiel in der Serie, was dann die Figuren spielen. Also es ist mehr oder weniger ein E-Sports-Anime. Wo ich jetzt halt, ne, also es ist ein Werbe-Anime zu einem fucking NFT-Spiel. Und das sieht ganz nett aus eigentlich. Ich weiß aber trotzdem nicht, ob ich das dann überhaupt unterstützen möchte. Das ist ganz weird,
Ja.
Das ist einfach komisch.
Naja.
Was soll das? Aber naja, wir sehen es nächstes Jahr. Es hat auch einen recht hochkarätigen Cast. Es sind einige bekannte Sprecher da. Also wir haben Miyuki Sawashiro als die weibliche Hauptfigur zum Beispiel.
Mhm.
Ja.
Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwo mal eine Kuriosität wird, weißt du? Von einer vergangenen Ära, die nichts geworden ist. Da gab es auch diesen einen Anime, diesen Xamdo, der zuerst nur auf PlayStation 3, auf dem PlayStation Network lief. Das war auch so eine Kuriosität. Ne?
Ja, und das war Bones.
Kann gut sein, dass das hier in dieselbe Ecke fällt. Wer weiß, mal sehen.
Mal sehen, indeed. So, wir haben noch ein paar News abseits vom Rest, bevor wir zur Monatsvorschau kommen. Einmal kommen wir zu Cloudflare. Die fallen nämlich nicht nur aus, da fallen nämlich auch Kosten an. Für Cloudflare, Denn ein Gericht in Tokio hat jetzt Shueisha Kodansha, Shogakukan und Kadokawa Recht gegeben in einer Anklage, die die vier Firmen 2022 vorgelegt haben, dass Cloudflare illegalen, also Piraterie-Seiten den Service ermöglicht, Schrägstrich unterstützt und da halt auch die illegalen Sachen zwischenspeichert. Beziehungsweise hier wird nur von Speichern gesprochen. Das, was Cloudflare macht, ist Sachen zwischenspeichern.
Jo.
Und die sollen jetzt 24 Millionen US-Dollar an Schaden bezahlen. Beziehungsweise, das ist der Schaden, der gemacht sein soll. Genau, die 24 Millionen US-Dollar ungefähr ist der Schaden, der verursacht worden sein soll durch die Services von Cloudflare. Und Cloudflare selbst soll ungefähr 3 Millionen US-Dollar zahlen an die vier Firmen. Was jetzt ehrlich gesagt nicht so viel ist.
Ja, wir haben auch im Rolling Sushi Podcast kurz drüber geredet, weil das ist tatsächlich ein seltsames und möglicherweise wegweisendes Urteil.
Ja.
Generell verklagt man da öfters Leute, wenn sie irgendetwas hosten, aber das hat bisher nie irgendwie gescheit durchgehauen. Ne? Das hat niemanden von seiner Arbeit abgehalten. Und es ist auch, es hatte komische Formulierungen in diesem Urteil und diesem Vorfall. Weißt du, die Kläger haben gesagt, dass ohne Cloudflare wäre es diesen Piratenseiten gar nicht möglich, ihre Arbeit zu tun. Mhm. Das ist natürlich Blödsinn. Ne? Cloudflare hat nur 20% des ganzen Internets unter seiner Fittiche. Und auch bevor es Cloudflare gab, Cloudflare ist erst 2009 gegründet worden. Davor gab es auch schon Internet-Piratenseiten und Streaming-Seiten und Manga-Seiten. Also, ja, nee. Aber dass dies Cloudflare die unterstützt, weil es denen scheißegal ist, Hauptsache Geschäft machen, das stimmt schon, ne?
Ja, das auch. Ja. Also, ich finde schon, dass gerade wenn sich diese Firmen dann, die ja auch sagen, die haben sich an Cloudflare gemeldet mit auch hier Sachen irgendwie, diese Seiten, die da unter euch laufen, die machen uns Schaden, dass dann natürlich ein Cloudflare eigentlich reagieren sollte, aber das haben die anscheinend einfach ignoriert.
Hm.
Und ich finde, das ist ja das größte Problem, diese Ignoranz von Sachen Cloudflare. Weil es ist ja relativ einfach im Prinzip, Cloudflare für seine Seite zu bekommen. Man muss ja irgendwie nur eine E-Mail hinterlegen und das war's im Prinzip.
Jo.
Wenn dann aber halt, ne, dann so Firmen halt ankommen und sagen, hier, da eine Firma, die ihr unterstützt oder so, eine Seite, die ihr unterstützt, die macht was Schlechtes oder die macht Schaden für uns, dann ist das ja eigentlich eine Sache, die Cloudflare da mal reinschauen sollte, sich so mal anschauen sollte, ob da irgendwie was dran ist. Und das ist hier halt schlicht und ergreifend nicht getan worden. Und ich finde, das ist hier dann auch letztlich das Problem. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass Cloudflare dann tatsächlich irgendwie für Schaden verantwortlich gemacht wird, den es angeblich verursacht hätte, indem es Sachen zwischenspeichert.
Ja, es ist ganz seltsam, weil normalerweise kommt da keiner mit durch mit so einem Urteil. Ja. Jetzt stell dir mal vor, wenn dieser Präzedenzfall sich ausweitet und dann kriegt Facebook und so als auf die Glocke und Twitter und etc. Pui.
Also, ich bin da auch nicht so ganz zufrieden, ehrlich gesagt, hier mit diesem Urteil insgesamt. Ich kann es verstehen irgendwie. Also, ich kann natürlich verstehen, warum die Publisher angepisst sind. Und ich finde es an sich auch gut, dass man Cloudflare nachgeht, nur auch auf welche Art und Weise das jetzt hier letzten Endes gefällt worden ist und mit welchen verbundenen Aussagen finde ich nicht gut.
Ja, es könnte das Ganze irgendwie in eine Schlammschlacht leiten in Zukunft, ne?
Jo, wenn wir schon bei Piraterienseiten sind, dann wechseln wir kurz die Küste. Wir gehen nach Korea, nach Südkorea, denn da ist eine Person, die für mehrere illegale Streaming-Seiten verantwortlich war, verurteilt worden zu 4,5 Jahren im Gefängnis für Copyright Infringement. Und das, nachdem derjenige einen Appeal eingereicht hatte für sein ursprüngliches Urteil, was 3 Jahre waren.
Okay. Hat er ist jetzt berufen gegangen und hat auf die Schnute bekommen.
Richtig. Das Berufungsgericht hat dann gesagt, eigentlich finden wir dein ursprüngliches Urteil sogar noch zu wenig.
Ja, okay, das hört sich nach demonstrativ ein Beispiel setzen an, weißt du, so.
Ja. Die Firmen, also hier hat ins Prinzip das Digital Comics Anti-Piracy Committee geklagt, wo halt dann mehrere der großen koreanischen Firmen drin sitzen, wie Naver und Kakao und so weiter. Und die sagen jetzt natürlich, dass sie da ganz erfreut sind von diesem Urteil und dass das auch gut ist für die Creator und alles sowas, wo ich mir natürlich dann auch denke, Leute, ihr seid diejenigen, die hier die Creator ausbeuten und nicht die Piraterie-Seiten.
Ja, und die Creator kriegen davon nichts, ne? So. Die künstlerischen Leute bekommen nichts von dem Geld, wenn jemand da Schaden zahlen muss.
Ja, finde ich auch, also ich finde es auch lustig, dass hier wird auch noch weiter beschrieben, diese Person war anscheinend auch, bevor sie diese neuen Seiten gestartet hat, deswegen schon mal im Gefängnis. Der ist aus dem Gefängnis gekommen und hat gesagt, ich mach's einfach normal. Natürlich sollte sowas nachgegangen werden. Ich weiß nicht, ob 4,5 Jahre wirklich das ist, was so eine Person verdient.
Nee, also eigentlich der ganze Sinn und Zweck von diesen Gerichtssystemen, die man auf der ganzen Welt hat, ist, dass Sachen verhältnismäßig sind und nicht aus dem Ruder geraten. Ne? Dass niemand selber die verdammte Gerechtigkeit in die Hand nimmt und dann, weil die ja beleidigt wurde, dem anderen das Haus abbrennt. Ne? Dass dann sowas vermeidet. Und ja, das ist, ich finde das nicht verhältnismäßig. Es ist einfach nur so ein Abschreckurteil.
Auf jeden Fall.
Wie in den vielen Jahren schon passiert ist, in den vielen Jahrzehnten, egal ob es Pirate Bay Leute waren oder sonst was.
Ja, also das dürfte jetzt auch in Korea bisher eine der stärksten Bestrafungen im Prinzip sein für Online-Piraterie. Also das kann ich mir schon vorstellen, natürlich, dass sich da einige Leute, die solche Seiten machen, jetzt entweder in die Hose machen oder mal schnell ins Ausland abhauen.
Ja.
Naja, wir haben noch eine interessante, noch ein Kuriosum. Und zwar, wir haben ja zuletzt, ich glaube, es war sogar letzte Woche darüber gesprochen, dass Super Sentai sich verpisst.
Ja.
Dass Toei und TV Asahi gesagt haben, Super Sentai, das war's. Läuft jetzt die letzte Serie, dann machen wir Schluss mit lustig. Hier, bitte sehr, euer 50-jähriges Jubiläum ist, dass wir aufhören.
50 Jahre, meine Güte.
Und dafür kommt jetzt natürlich was Neues in diesem Slot, weil es ist ein Sonntagmorgen, es ist ein gut geschauter Slot, gerade für Familien und Kinder. Und das ist Super Space Sheriff Gavan Infinity. Mhm. Ist natürlich genauso ein eingängiger Name wie Super Sentai.
Aber diese Super Space Sheriff-Dinger sind doch die Metal Heroes-Sachen. Das ist doch richtig. Das eher, also ich weiß nicht, ob das eine totale Nische ist, aber es ist weniger beliebt unter all den Tokusatsu-Sachen, oder?
Da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt, zumindest die Japaner dazu stehen jetzt nicht unbedingt aus. Ich habe jetzt natürlich nur, so was ich im Internet gesehen habe, ist sowas wie ein Tweet von Kojima, der sich natürlich darauf freut. Aber ja, das Ganze ist eine Fortsetzung quasi zu Space Sheriff Gavan, eine Serie von 1982 und die erste Serie im Metal Hero Tokusatsu Franchise, was der seinen letzten Eintrag in 2012 hatte mit einem Film und jetzt halt 14 Jahre lang dann nicht zu sehen gewesen ist. Und ja, jetzt kommt es halt wieder mit dem Project Red, was eine neue Brand innerhalb der Metal Hero Serie sein soll, wo es dann um Protagonistinnen geht, die alle gefärbt sind, die rote Ausrüstung haben.
Ja, rot ist leidenschaftlich. Passt schon. Ja.
Es ist eine Science-Fiction-Sache irgendwie, ne? Es geht irgendwie um hier Intergalactic Crimes und was weiß ich, die bekämpft werden. Und da frage ich mich natürlich auch, wie beliebt ist sowas jetzt aktuell bei den japanischen Kindern und Familien? Wer setzen die sich dann wirklich immer noch Sonntag früh zusammen hin und gucken das? Oder ist das jetzt einfach mal gerade ein Lückenfüller aktuell? Also das klingt ja so, als würden die in die Zukunft planen mit, wir machen da Project Red und wir haben mehrere Helden in Rot und wir werden Crossover-Filme in Zukunft dann da auch zu machen. Das wird unser Marvel-Ding hier.
Wow, okay, also sie versuchen es zumindest und ich bin mir sicher, so Nerds über 50 sind ganz happy, aber...
Die schon, denke ich auch.
Ob das was wird? Wäre lustig, das wäre richtig lustig.
Ja, das werden wir dann sehen, wenn das dann demnächst soweit ist. So, Monatsvorschau.
Jo.
Fang an mit Anime und da habe ich wirklich nur zwei. Da war ich auch überrascht von. Es ist Weihnachten und man könnte jetzt noch mehr rausbringen fürs Weihnachtsgeschäft und Geschenke und so, aber scheint nicht. Es kommt auf jeden Fall was raus, was sicher, was auch gut als Geschenk geeignet ist für Pokémon-Fans. Am 10.12. haben wir nämlich Pokémon, die kompletten Filme bei Polyband Anime. Das sind alle 23 Pokémon-Kinofilme in einer Box. Von 1998 bis 2020, da war ich auch tatsächlich überrascht, nochmal nachzugucken, dass tatsächlich seit 2020 kein Pokémon-Kinofilm mehr kam. Wo das eigentlich mal eine jährliche Tradition gewesen ist. Wer da halt Interesse dran hat, wer noch nicht alle zusammen hatte, gibt's jetzt eine große DVD und Blu-ray-Box ab dem 5. Nee, ja, ich bin sehr aufgehört. Ich hab's falsch da nochmal aufgeschrieben. Ab dem 5. Dezember, nicht ab dem 10.
Okay, alles klar.
Und das zweite, was wir haben, ist am 19. iShield 21 bei Peppermint Anime. Etwas älteres Gerät. Das, ein Football-Anime ist basierend auf einem Manga von Yusuke Murata, also derjenige, der aktuell auch den One-Punch-Manga zeichnet. Und das bringt Peppermint dann halt jetzt auf DVD und Blu-ray raus.
Das ist sehr spannend. Ich kenne nur sehr wenige. Ich sage Unsinn. Kenne ich überhaupt irgendeinen anderen Football- oder Rugby-Anime? Ich glaube nicht. Nicht auswendig. Sport in Deutschland mit diesem Sport, diesem Nischengenre? Viel Spaß.
Ich habe schon das Gefühl, dass das in letzter Zeit populärer geworden ist. Gibt's ja auch auf ProSiebenMax läuft das, meine ich, glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Irgendwo im deutschen Fernsehen läuft das auch, das ganze Zeug aus den USA. Ja. Ich weiß, dass meine Eltern und mein Bruder auf jeden Fall Fans davon geworden sind innerhalb der letzten paar Jahre.
Ja, ich kriege ja auch mit, wann der Super Bowl ist. Obwohl, ja, warum ich es mitkriege, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie ist
ja, weil da Werbung kommt.
Ja, Leuten ist es auch irgendwie im Gedächtnis mittlerweile verankert.
Ja. Aber wir kommen ja mal zu dem Manga, da haben wir zumindest ein bisschen mehr. Wir fangen wieder an mit den Sachen, die verschoben worden sind jetzt in den Dezember hinein. Und das sind zwei Sachen von Reprodukt. Einmal nur Comic, nur live. Die Geschichte von Minotaro Mochizuki über sich selbst so ein bisschen. Und Underground, die aktuellste Geschichte von Yuki die aktuellste Geschichte von Tsuhiro Maruo, großer Horror-Mangaka.
Ja.
Und da wechseln wir auch schon zu den, tatsächlichen Neuerscheinungen dann in diesem Monat. Da fangen wir auch schon einen Tag später am 2. an. Am 2.12. haben wir die Releases von Hayabusa und Carlsen mit, wir fangen mit den Hayabusa-Sachen an. Da haben wir einmal Bride of Ignat. Mensch soll Drachen geopfert werden, aber die beiden verlieben sich ineinander.
Hehe, lustig. Ist gezeichnet wie so eine Shoujo-Sache, so eine aufwendig gezeichnete irgendwie.
Ja.
Aber okay, Boys Love ist ja auch Shoujo
im Endeffekt. Es ist Boys Love, ja.
Ja.
Alles von Hayabusa, glaube ich, was ich jetzt hier gerade habe, ist alles Boys Love.
Okay.
Wir haben From Actor to Pornstar. Manager vom Protagonist hat Schuld und bringt ihn deswegen dazu, einen Porno zu drehen, wo er einen anderen hotten Typen kennenlernt. Wir haben It Starts From The Inside, Büro-Boys Love zwischen schüchternem Angestellten und dominierendem Boss. Jo. Und zwischen uns die Liebe. Junger Mann nimmt verwaiste Tochter seiner besten Freundin auf, trifft ehemaligen Mitschüler, der ebenfalls ein hotter junger Mann ist, und gemeinsam ziehen sie das Kind groß.
Gut, okay, die sind alle relativ offensichtlich, Boys Love, ne?
Ja. Dann kommen wir zu den Carlson-Sachen, da haben wir auch nur zwei, mit einmal der Palast der Assassinen. Als ausgebildete Assassine wird sie zum Dienstmädchen am kaiserlichen Hofe, eigentlich nur um dort Freundinnen zu finden, und muss stattdessen den Kaiser vor anderen Assassinen bewahren.
Nee, lustig.
Ja, wieder mehr Drama am Hofe für die Fans davon. Ich glaube, das hat gerade die ganzen, auf der einen Seite koreanischen Sachen, auf der anderen Seite haben wir dann jetzt Apothecary Diaries gehabt.
Ja, ja.
Wodurch
ja.
Das ganz beliebt ist, glaube ich, in letzter Zeit.
Drama und Tod.
Und dann haben wir noch am 2.12. McCarlson The Colors Within. Die Manga-Adaption von Naoko Yamadas wunderschönen Film über ein Mädchen, das Menschen ihre persönliche Farbe zuordnen kann, aber deshalb als Kind immer nur gemobbt wurde. Plötzlich gerät sie in eine Situation, wo sie mit dem Mädchen, auf das sie steht, und dem Jungen, auf den besagtes Mädchen steht, eine Band gründet.
Hihi.
Ganz, ganz toller Film. Ist natürlich sehr von seiner Musik abhängig, also weiß ich dann nicht, wie gut der Manga das dann rüberbringen kann. Ja. Am 4. haben wir dann Splitter-Manga, einmal mit Dead Meat Paradox. Kennt ihr das Ende von Shaun of the Dead, wo Zombies auf einmal zu billigen Arbeitssklaven werden? Das, aber die Protagonistin selbst, ein Zombie, versucht ihr Lebensversicherung abzukassieren und gerät dabei in einen Kampf um die Rechte der Zombies.
Okay, wow. Das ist mal was anderes. Jetzt bin ich.
Das fand ich tatsächlich auch ziemlich clever, als ich das dann die Beschreibung gelesen hatte.
Ja, der hat seinen Haken in mich reingeschlagen.
Und dann haben wir noch am 4. Sexland Adventures. Eine sexy Kurzgeschichtensammlung eines taiwanesischen Mangakas.
Jo, von mir aus?
Ja. Am 5. haben wir zwei Sachen bei Crunchyroll. Einmal mit dir durchs All. Protagonist hat ADHS und freundet sich mit neuem Austauschschüler an, der voller Energie steckt. Klingt auch tatsächlich etwas, als ich die Beschreibung gelesen habe. Ich habe es jetzt natürlich wieder sehr runtergedammt, aber es klang etwas anspruchsvoller, als würde es darauf tatsächlich so ein bisschen eingehen.
Ein bisschen schade, dass sie nicht wirklich durchs All fliegen, aber passt schon.
Und dann haben wir She is Beautiful. Protagonistin verliert jeden Tag aufs Neue ihr Gedächtnis. Sie kann sich nur an ihre Kindheit erinnern. Jeden Tag wacht sie neben ihr eine Frau mit ihrem Bett auf, ihre Freundin. Wer weiß?
Ah ja. Schweres Drama mal wieder, ne?
Dann haben wir am 9.12. bei Egmont einige Neustarts. Einmal Mirai Nikki, New Edition. 2-in-1 Neuauflagen von wohl einem der bekanntesten Battle Royale-Manga.
Jo, 400 Seiten, kann ich dem Button auf die Schnude hauen mit.
Das hätte wahrscheinlich jemand mit Mirai Nikki gemacht, ja.
Jo.
Dann haben wir noch am 9. The Serpent Bride. Protagonist ist in seine Kindheitsfreundin verknallt. Nach einem gewissen Ereignis übernimmt ein Schlankgott aber ihren Körper. Wie die Stille des Ozeans haben wir da noch. Kindheitsfreunde treffen sich 2 Jahre nach Schulabschluss und verbringen unaufhaltsam Zeit miteinander, bis ein Unfall dem einen das Gedächtnis kostet.
Jo, heute mit Gedächtnis einige Dramen dabei.
War auch nicht das letzte. Und dann noch zuletzt bei Egmont am 9. Yamada und Kase-san. Eine Fortsetzung von Kase-san in Morning Glories. Ist also sehr, sehr putziges Girls Love.
Jo.
Am 10. machen wir bei Tokyopop weiter. Einmal mit Claymore Extreme. Eine 3-in-1 Neuauflage von Claymore. Die Reise einer Kriegerin angesiedelt im europäischen Mittelalter im Kampf gegen Monster.
Meine Schnute. Claymore war schon eine tolle Sache. Muss ich mal nachholen.
Da haben wir noch bei Tokyopop How I Met My Soulmate. Im Club trifft die Protagonistin auf einen Typen, der in dem Moment zwar unausstehlich betrunken ist, aber am nächsten Tag nüchtern doch ein ganz netter Kerl, und er bietet ihr an, nach einem Schwarm zu suchen.
Okay, bietet man es einfach so an, jemanden, ja. An den man sich nicht erinnern kann, weil man zu besoffen war. Interessant.
Wir machen weiter mit Mach Sitz, guter Junge. Leider nichts mit Hunden zu tun. Boys Loves Matt zwischen Fußballer und Arzt.
Okay.
Und zuletzt bei Tokyopop, This Monster Wants to Eat Me. Protagonistin versucht, sich im Meer zu ertränken und wird dabei von einer Meerjungfrau gerettet, die anbietet, sie vor anderen Meerjungfrauen zu schützen, wenn sie sie fressen darf, sobald sie 18 wird. Anime-Adoption in der aktuellen Saison.
Jo.
Bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt auf den. Am 15. haben wir dann einmal Paper Toons mit Stepmothers Märchen, eine zweite Chance für meine Familie. Mit 16 schon Witwe und gleichzeitig Besitzerin von Schloss Neuschwanstein, ihre Stiefkinder fast so alt wie sie. Nichts läuft rund im Leben, ihre Kinder mögen sie nicht. 7 Jahre später tritt sie aus dem Schloss und findet sich plötzlich in der Vergangenheit, an dem Tag, als ihr Mann begraben wird.
Das ist so ein Einzelband, ne?
Das ist nur ein Einzelband, es klang jetzt noch was Komplexeres, ehrlich gesagt.
Oh nee, es ist nicht ein Einzelband.
Also das wird mehr.
Ja. Oh, weil es 288 Seiten sind, bin ich gar nicht gewohnt, dass bei einer laufenden Serie das so groß ist. Ne?
Ist aber auch ein Webtoon ursprünglich.
Okay.
Ja, und dann machen wir weiter mit Ultraverse am 15. Da haben wir einmal Galaxias. Protagonistin lebt als eine von wenigen Menschen auf einer Insel voller Drachen, 10 Jahre nachdem der Drachenkönig getötet wurde. Mit einem Drachenjungen mit Amnesie will sie von der Insel fliehen.
Okay, das Cover ist richtig lustig. Mit dem Drachenjungen.
Ist gut gezeichnet auf jeden Fall, ja.
Seinem ewig langen Schwanz, der sich da um den Turm da drum wickelt. Witzig.
Dann haben wir noch bei Archerverse mein zuckersüßer Bad Boy. Protagonistin ist die Aufopferung in Person. Protagonist ist Bad Boy, der das eigentlich ganz cool findet. Ist auch unglaublich feminin gezeichnet.
Ja,
also als ich das Cover gesehen habe, dachte ich, das sind zwei Mädchen.
Ja, das ist Shoujo-Stil Deluxe.
Ja. Und zuletzt bei Ultraverse am 15. Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Ultra. Eine 3-in-1 Neuveröffentlichung der Manga-Adaption von einem der erfolgreichsten Isekais.
Meine Güte, die 2-in-1-Dinger sind schon schwer genug zu lesen. Ich habe, glaube ich, noch nie ein 3-zu-1 gekauft. Also nicht in diesem kleineren Softcover-Format.
Also 3-zu-1 habe ich auch nur Dragon Ball hier.
Ah, okay.
Und zu guter Letzt, ein Neustart bei Panini am 16. bereits mit X-Men Remastered. Die X-Men-Animationsserie aus den 90ern, aber als Manga, der auch ursprünglich Ende der 90er veröffentlicht wurde.
Jo.
Sind sehr viele Künstler irgendwie beteiligt? Das habe ich jetzt auch. Ich habe versucht, irgendwie das herauszufinden, warum. Es ist keine Anthologie. Es ist wirklich eine Straight-Up-Manga-Adaption von der Animationsserie aus den 90ern. Und das sind dann zwei Bände, die beide auch ziemlich dicke sind mit 500 Seiten.
Yo, heute sind ja richtige Brocken dabei andauernd.
Ja, das mit X-Men finde ich schon ganz interessant. Das wusste ich auch vorher nicht, dass sowas existiert.
Nee, kannte ich nicht.
Und dann sind wir durch. Haben wir es geschafft.
Schön.
Wieder genug Manga und Anime und sonst Spaß für heute. Wir machen Feierabend. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt's jeden zweiten Mittwoch Anime Slam mit den Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. Und jeden Mittwoch gibt's noch Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne auch nächste Woche wieder einschalten hier bei Anime Buster. Tschüssi!
Ciao!